möchte mit euch ein Wort teilen aus dem Hebräer 11, Vers 1. Ihr habt den bestimmt schon öfters gehört, von mir wahrscheinlich auch schon öfters. Aber heute geht es mir um ein paar Besonderheiten. Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht, denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Ich lese das mal aus der Volksbibel. Wie geht das jetzt überhaupt zu glauben? Glauben bedeutet, dass man auf etwas hofft und ganz fest darauf vertraut, dass es auch passiert und dass man Sachen einfach weiß, obwohl man sie nicht beweisen kann. Das ist etwas deutlicher, oder? Deswegen liebe ich die Volksbibel, die ist zwar nicht immer ganz stubenrein, aber sie ist sehr, sehr deutlich, was die deutsche Sprache angeht. Wir hatten ja in den paar Tagen vorher, wo ich gepredigt habe, einmal über Gemeinde gesprochen, dann haben wir über die Bibel gesprochen, dann haben wir über die Verheißungen Gottes gesprochen, die in der Bibel stehen. All das ist ja etwas ganz, ganz Entscheidendes und Wichtiges. Aber was ist eigentlich Glauben wirklich? Also wenn ich umgangssprachlich sehe, bedeutet Glauben nichts anderes als, ich habe eine Vermutung, dass das oder das wahr sein könnte. Ich glaube es also irgendwie. Ja? Hat nichts mit Tatsachen zu tun, hat nichts damit zu tun, dass es irgendwie begründet ist. Viele Männer haben da ja bei den Frauen immer so ihre Schwierigkeiten, wenn die dann sagen, ich glaube, dass wir das und das besser nicht tun sollten. Dann fragt der Mann, warum? Ja, kann ich dir jetzt nicht erklären, das ist jetzt einfach so ein Gefühl so. Naja, und dann ist man da so ein bisschen am Zweifeln als Mann, ist das jetzt Spinnerei? Oder ist das diese emotionale Intelligenz, von denen alle behaupten, dass Frauen die haben sollen? Ja? Meine persönliche Erfahrung ist, hört besser drauf. Irgendwie haben die Frauen da einen Draht, wo man als Mann nicht so ganz rankommt. Aber ist das jetzt Glaube, so wie es in der Bibel beschrieben ist? Nein. Glauben hat eine ganz andere Dimension in der Bibel. Wörtlich übersetzt bedeutet Glauben, ich glaube etwas oder ich habe ein Vertrauen dazu. Also ich vertraue. Glauben und Vertrauen ist in der Bibel dasselbe Wort. Und dieses Wort beinhaltet mehrere Dinge. Wir müssen eins sehen, der Mensch ist in einer begrenzten Welt und er kann eigentlich nicht Dinge sehen, begreifen oder erspüren oder wie auch immer, die über das, was er mit seinen dreidimensionalen Sinnen hinausgeht, da sein sollte. Also wir sehen nichts, was höher ist als das, was wir mit unseren Sinnen begreifen können. Von daher ist es sehr, sehr schwierig, Gott übernatürliche Dinge oder mehr wirklich zu begreifen als Mensch. Gerade wir Männer denken ja immer, all das, was ich sehe, fühle, schmecke und anfassen kann, das hat etwas mit Realität zu tun. Aber das ist es nicht unbedingt. Es gibt mehr. Und selbst in der Wissenschaft, wenn ich jetzt mal die ganze Quantenphilosophie oder ganze Quantentheorie sehe, merkt doch, dass es Dinge gibt, die nicht mehr normal begreifbar sind. Da verwechselt man dann plötzlich Ursache und Wirkung. Da geschehen Dinge gleichzeitig. Und wer an Schröders Katze denkt, der weiß selbst, wie schwierig das ist zu begreifen, was das alles für sonderbare Theorien sind. Also merkt auch die Wissenschaft, dass es nicht ganz so einfach einzuteilen ist, was in unserer Umgebung passiert. Es gibt eben mehr. Aber was ist jetzt Glaube? Glaube, da gibt es ja mehrere, auch im christlichen Bereich, Theorien. Ich möchte mal stellvertretend zwei nennen. Da gibt es einmal, dass ich spreche es in die Wirklichkeit, so würde ich es mal nennen, Theorie. Das bedeutet, ich bekenne und es wird. Ja? Wenn du etwas aussprichst, dann tust du es in die Wirklichkeit hinein sagen. Das war eine Zeit lang, vielleicht ist es immer noch recht populär. Das sind dann so Leute, die sagen, du darfst nicht negativ bekennen. Also wenn du sagst, ich glaube, ich werde krank, dann wirst du auch krank. Ja? Meistens ist man schon krank, wenn man das sagt, oder? Weil irgendwelche Symptome dann ja schon aufgetreten sind, die einen diesen Glauben irgendwo bestätigen. Aber all das ist etwas, das man eben durch Reden, durch das Aussprechen oder um es biblisch auszudrücken, das Bekennen, etwas bewirkt. Da passiert irgendetwas in der unsichtbaren Welt. Woher kommt nun dieser Gedanke? Einmal könnte man natürlich das versuchen, jetzt ein bisschen biblisch zu begründen und sagen, der Glaube kommt aus der Predigt, also aus dem, was gesagt wird. Die Predigt wiederum kommt aus dem Wort Gottes, okay. Aber dass man so denkt, wenn etwas gesagt wird, hat es eine innewohnende Kraft. Das Reden, das Aussprechen hat eine gewisse Kraft. Ich möchte mal sagen, das ist nicht hundertprozentig falsch, denn natürlich beeinflusst du deinen inneren Zustand dadurch, wie du über bestimmte Dinge denkst oder sprichst. Natürlich kannst du durch positive Gedanken deinen Gemütszustand verbessern. Oder du kannst, wenn du dich an bestimmte Dinge erinnerst, wie zum Beispiel, wenn wir Lobpreis machen, kannst du deinen Glauben dadurch stärken. Wenn du zum Beispiel denkst, ich habe einen großen Gott, dann bewirkt das natürlich etwas in dir. Ja? Oder mein Gott hat mich vom Tod errettet, wie wir es heute Morgen gesungen haben. Dann bewirkt das natürlich etwas in dir. Aber nicht allein nur das Reden darüber hat eine Auswirkung. Im Grunde genommen kommt dieser Gedanke eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Er kommt daher, dass Menschen schon von jeher geglaubt haben, dass man durch das Reden, das Aussprechen von bestimmten Formeln etwas bewirken kann. Also zum Beispiel, wenn ich etwas ganz bestimmt formuliere, dann hat es eine Auswirkung. Ein Beispiel in der Bibel sind die Jünger der Pharisäer, die versucht haben, Dämonen auszutreiben und dabei gemerkt haben, dass die Apostel immer eine bestimmte Redewendung gebraucht haben. Die haben nämlich immer gesagt, im Namen Jesu, ja. Und diese Redewendung haben sie übernommen und haben gedacht, diese Redewendung hat jetzt eine innewohnende Kraft. Sie haben es dann versucht, mit dem Erfolg, dass die Dämonen sie ordentlich verprügelt haben und nackt auf die Straße gescheucht haben, wo man sieht, allein dieses Bekennen oder Aussprechen dieser Formel hatte gar keine Bedeutung. Warum haben die Apostel das nämlich gesagt? Warum haben sie diese Formel benutzt? Nein, weil es genau so war. Weil sie genau das gemacht haben. Sie haben nicht einfach nur eine Formel gebraucht, sondern sie haben tatsächlich im Namen Jesu gesprochen. Jesu hatte ihnen den Auftrag gegeben und genau das haben sie gemacht. Das haben sie nur einfach laut weitergegeben. Ja, das war der ganze Grund. Jesus hatte ihnen gesagt, treibt die Dämonen aus. Was haben sie gemacht? Sie haben die Dämonen ausgetrieben. Warum? Weil Jesus es ihnen gesagt hatte, oder? Das war der Grund. Nicht die Formel an sich hat eine Bedeutung. Also nicht die Sprache, sondern es war etwas anderes, was diesem Reden eine Wirkung gegeben hat. Die ganze Richtung der Zauberei, ob die positive oder negative, ist allein auf diesen Gedanken aufgebaut. Du brauchst nur den richtigen Zauberspruch, also die richtige Formel, und schon wirst du dabei etwas tun. Dann nimmst du noch einen Stock dabei, so wie der Mose, oder wie berühmtere oder modernere Beispiele, und schon kannst du etwas tun. Du kannst etwas in die Wirklichkeit sprechen. Vielleicht, ich weiß es nicht genau, kommt dieser Urgedanke daher, dass in der Bibel steht, Gott sprach und es war. Gott kann das. Gott kann aus nichts etwas schaffen, indem er etwas spricht. Aber für uns ist das nie irgendwie von Bedeutung gewesen. Es sei denn, Gott hat den Auftrag dazu gegeben. Wie er zum Beispiel Mose gesagt hat, geh hin, sprich zu dem Felsen, dass Wasser aus ihm herauskommen soll. Ja, das war ein Auftrag. Und in dem Auftrag hat er dann, natürlich nicht, weil er nicht ganz gehorsam war in dem Moment, aber er hätte zu dem Felsen sprechen können und es wäre Wasser herausgekommen. Ja. Also, was wir tun, tun wir im Auftrag, im direkten Auftrag Gottes. Und das, was wir dabei sagen, hat in dem Sinne nicht die Bedeutung, sondern es hat nur dann eine Bedeutung, wenn wir den Auftrag dazu bekommen haben. Also das Reden oder das in die Wirklichkeit reden können, ist nicht das, was Gott uns als Machtposition oder wie auch immer gegeben hat. Das ist nicht das, was er möchte. Du kannst nicht dadurch, dass du Dinge bekennst, etwas bewirken. Was du bewirken kannst dadurch, ist etwas ganz anderes. Du kannst deinen eigenen Glauben stärken, indem du dich erinnerst, was für einen Gott du hast. Wenn du zum Beispiel sagst, mein Gott ist super, mein Gott ist groß, mein Gott ist ein Gott, der zu mir steht. Wenn du die Dinge aus der Bibel liest, die Gott für Menschen getan hat, und du empfindest dabei, Mensch, genau das tut er auch für mich, dann ist es genau das Richtige. Du kannst deinen Glauben stärken, indem du die Dinge bekennst. Und so ist zum Beispiel auch das Glaubensbekenntnis entstanden, das wir ja im Konfirmationsunterricht manches Mal gelernt haben. Wer Gott ist, wer Jesus ist, wer der Heilige Geist ist, unser Verhältnis zur Gemeinde untereinander und so weiter. All das ist ja das Glaubensbekenntnis. Aber an sich ist das Glaubensbekenntnis leer, wenn es nicht gefüllt ist mit der Begegnung mit Gott selbst. All das ist gut und richtig, aber glaubt es mir, wir können nicht durch irgendwelche, wie auch immer gesehene, magische Formeln irgendetwas in die Gegenwart sprechen. Das geht so nicht. Es sei denn, Gott schenkt uns einen Auftrag dafür. Das ist auch meine persönliche Erfahrung in meinem Dienst. Immer dann, wenn Gott mir etwas aufs Herz gelegt hat, war es für mich überhaupt kein Problem, dann auch mal ein bisschen forsch zu sagen, sei gesund in Jesu Namen oder das und das wird passieren. All das war kein Problem, wenn ich den inneren Auftrag gespürt habe und wenn ich gemerkt habe, Gott wollte das, dass ich das tue, dann war es kein Problem. Aber ohne dem konnte ich bekennen, bis mir der Mund fusselig wurde, es kam nichts dabei raus. Und das ist eigentlich das, was schade ist, dass wir eine wunderbare Möglichkeit, die Gott uns geschenkt hat, dadurch irgendwo kaputt machen, dass wir sie verallgemeinern wollen. Es gibt kein System, in dem wir uns bewegen können, sondern es geht immer nur darum, aus der Beziehung von Gott selbst Inspiration zu bekommen, die wir dann weitergeben. Darum geht es. Also das Bekennen, das Reden an sich funktioniert so leider nicht. Sogar man sich das wünscht, oder? Wäre doch schön, wenn wir eine Formel hätten und wir würden in irgendein Krankenhaus gehen und würden das an jedem Kranken sagen und das Krankenhaus wäre danach arbeitslos. Wäre das nicht toll? Amen, okay. Aber leider merken wir ja auch in der Praxis, dass es so leider nicht funktioniert. Wir sind abhängig von dem, der zu uns spricht. Und das, was er sagt, das dürfen wir weitergeben. Das ist auch im tiefsten Grunde der Begriff Apostel. Das bedeutet ja nichts anderes als Botschafter, als Sprecher im Namen eines anderen. Und wenn Gott zu uns spricht und wir sagen es weiter, dann hat das Wort Vollmacht. Dann hat das Wort Kraft. Aber nur dann. Also Reden an sich ist schön und gut um es wieder in Erinnerung zu führen, was in meinem Herzen vielleicht durch den Alltag oder sonst irgendwas verloren gegangen ist. Aber es ist nicht das, was Gott gibt. Eine andere relativ moderne Sache ist, dass ich etwas in Anspruch nehmen will. Ja? Ich nehme etwas in Anspruch. Ich habe das in verschiedenen Büchern schon mal gelesen, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber da steht dann drin, du hast es und du musst es nur noch in Anspruch nehmen. Du musst es dir nehmen, was Gott für dich hat. Nimm es und es ist dein. Ja, nimm es in Anspruch. Aber ist es wirklich so? Ich denke, Gott hat uns sehr, sehr viel geschenkt. Sehr, sehr viel. Er hat uns unsere Erlösung gegeben, oder? Er ist für uns gestorben am Kreuz auf Golgatha. Hat alles wirklich für uns gegeben. Und ich glaube vom ganz tiefen Herzen, dass du das in deinem Leben immer wieder in Anspruch nehmen darfst, dass dein Herr für dich gestorben ist. Das darfst du dir immer wieder sagen. Das ist etwas, das hat Gott mir geschenkt. Das habe ich nicht verdient, aber ich habe es bekommen. Ich darf es in Anspruch nehmen. Das ist etwas, was Gott mir gegeben hat. Dann darf ich in Anspruch nehmen, dass dadurch Gott mir nahe gekommen ist. Oder? Dass er nahe gekommen ist. Dass ich nicht mehr den riesigen Gott irgendwo im Universum habe, der da in irgendeinem Palast thront und ich Lichtjahre von ihm entfernt bin, sondern dass er jetzt in mir Wohnung gemacht hat. Auch das darf ich in Anspruch nehmen, oder? Das ist etwas, was Gott mir geschenkt hat. Das hat er mir zugesagt. Und ich würde mal sagen, das ist eine ganz allgemeine Verheißung, Versprechen Gottes für jeden Menschen, der es in Anspruch nimmt. Das bedeutet, ich nehme es für mich. Er ist für mich gestorben. Nicht für Milliarden andere, sondern nur für mich ist Jesus gestorben und hat das für mich gemacht. Das ist etwas, was ich in Anspruch nehmen darf. Es gibt aber auch Dinge, die nicht ganz so klar sind. Das geht schon bei der Heilung los. Natürlich steht in Jesaja 53, er starb auch für unsere, oder er ließ sich schlagen für unsere Krankheit. Das steht dort, oder? Trotzdem merken wir, dass das irgendwie nicht so hundertprozentig damit funktioniert. Denn dann dürfte ein Christ nicht mehr krank sein. Es wäre unmöglich, oder? Ich weiß nicht, ob euch die Grippewelle erreicht oder nicht erreicht hat. Jedenfalls wäre das normalerweise unmöglich, als Christ krank zu sein. Jetzt kannst du natürlich sagen, gut, das habe ich nicht in Anspruch genommen. Ich habe es mir nicht genommen, ja? So, geistlich. Geht das? Wenn ich die Bibel als Ganzes sehe, dann merke ich, dass die Bibel einen deutlichen Unterschied macht zwischen einer sogenannten geistlichen Erlösung und einer körperlichen Erlösung. Als Adam und Eva von der Frucht gegessen hatten, hat Gott zu ihnen gesagt, ihr werdet jetzt sterbend sterben. Also ein sogenannter Sterbeprozess wird mit einmal in euren Leben hineinkommen, den es vorher nicht gab. Wir alle merken das, das ist unser Alterungsprozess. Ja? Irgendjemand hat mir jetzt mal gesagt, dass das jetzt schon mit 13 losgeht. Also ich habe ja gedacht, das wäre so mit 25, aber leider wird das jetzt noch früher. Keine Ahnung, ob das wissenschaftlich belegt ist oder nicht. Jedenfalls bildet das Gehirn ab dem Zeitpunkt keine neuen Synapsen mehr aus. Pech, wenn du bis dahin nicht den Intelligenzquotient erreicht hast, der vielleicht gut gewesen wäre. Oder? Nein, so ist das Gehirn ja nicht aufgebaut. Aber es ist ein sterbender Prozess, der irgendwann mit unserem Tod endet. Unsere Zellen erneuern sich aus irgendeinem Grund irgendwann nicht mehr und sterben dann ab. Das merken wir nicht sofort. Das merken wir erst im Alter, wenn die Anzahl der abgestorbenen Zellen zu groß wird. Aber so ist es eben. Wir sind in einem sterbenden Prozess. Und ich finde das ganz richtig ausgedrückt. Sterbend, sterben. Ein Prozess, der angefangen hat und der im Laufe unseres Lebens sich immer weiter fortsetzt. Dann hat unser Körper also dieses Leid zu tragen. Und leider ist es so, der Paulus beschreibt das ja so, dass unser Leib, unser Körper nicht erlösungsfähig ist. Er ist einfach zu schlecht, zu verkorkst oder was auch immer. Ich weiß es nicht genau, woran es noch immer liegt. Vielleicht, wenn du mal in einer dunklen Stunde dich selbst reflektierst, merkst du, wie das da in dir immer wieder zur Sünde zieht und merkst, dass da eine Gewalt oder eine Macht in dir ist, die alles andere als erlöst ist, ja, die du vielleicht so mühsam unter Kontrolle hältst, aber die dich ständig zum Negativen zieht. Vielleicht ist es das, was Gott damit meint. Aber wir werden eben halt eine Erlösung erleben, die weit darüber hinausgeht, wenn auch unser Körper erlöst ist. Lest mal Römer 8, da merkt ihr, dass unser Leib der Vergänglichkeit unterworfen ist. Aber Gott sei Dank, wenn die Erlösung kommt, dann werden wir völlig erlöst sein. Und dann wird dieses innere Zwiegespräch, dieser innere Kampf, dieser innere Druck, den wir jetzt manchmal ausgesetzt sind, das Gute will ich, das Böse tue ich, der wird aufhören. Und wir werden wirklich erlöst sein. Und das ist eigentlich das, was es meint. Können wir jetzt Krankheiten als etwas Dämonisches sehen? Klar, könnte man machen. Kann man dagegen gebieten? Man kann es versuchen. Kann man die Heilung in Anspruch nehmen? Kann man. Aber nur wann? Und auch da zeigt sich bei mir eine andere Erfahrung. Ich habe Heilungen erlebt, viele Heilungen, selbst am eigenen Leib und bei anderen. Aber es war immer eine Ausnahme. Es war immer, wenn Gott es mir aufs Herz gelegt hat, dann konnte ich es sagen. Oder wenn es einfach ein Akt des Mitleids war, dass mein Herz traurig war. Mensch, da leidet einer oder eine. Und man hat gebetet und hat Gott gefleht, Herr, tu etwas. Bitte, erbarm dich, mach etwas. Und Gott hat es getan. Ja. Leider habe ich auch genauso erlebt, dass Gott mir manchmal Dinge gezeigt hat, wo er gesagt hat, tut mir leid, derjenige wird heimgehen. Den werde ich zu mir nehmen. Auch das habe ich erlebt, dass man plötzlich die innere Kraft hatte und wusste, hier hat jetzt irgendwelche geistlichen, übergeistlichen Dinge keinen Sinn. Ich muss diesen Menschen auf die Ewigkeit vorbereiten. Ich muss ihn darauf vorbereiten, vor seinem Schöpfer zu treten, dass er all die alten Dinge ablegen kann, dass er Frieden schließt mit seiner Familie, dass er anfängt, über sein Leben zu reflektieren und Dinge wieder in Ordnung zu bringen, die vielleicht über Jahre dahingeschleppt worden sind. Wann hätte er das sonst machen sollen? Und so hat Gott ja in mir einen Helfer für ihn gegeben, dass ich vorbereitet war und nicht irgendwie an falscher Front gekämpft habe. Wir können, was ich damit sagen möchte, viel in Anspruch nehmen, was Gott uns schenkt, an den allgemeingültigen Dingen. Aber nicht alles. Wisst ihr, die Bibel ist nicht ein Katalog von Otto oder irgendwie, oder Neckermann oder wie die alle heißen mögen, wo wir einfach nur raussuchen können und können dann sagen, ja, das nehme ich jetzt für mich in Anspruch. Also zum Beispiel, Abraham war reich, ja? Der war super, super reich sogar. Das nehme ich für mich in Anspruch. Also will ich auch reich werden. Ich nehme für mich in Anspruch, ich werde reich. Kann ja sein, dass es Menschen gibt, denen Gott das aufs Herz legt, reich zu werden. Ich weiß es nicht. reich sein ist ja jetzt nichts Negatives, aber einfach so in Anspruch nehmen, dazu gehört mehr. Gott möchte mehr. Ich kann nicht einfach irgendetwas in der Bibel nehmen. Oder nehmen wir den Hiob. Hiob war, das wisst ihr, am Ende doppelt so reich wie am Anfang, oder? Das nehme ich in Anspruch. Ich will auch doppelt so reich werden. So. Aber das, was der vorher erlebt hat, nee, das nehme ich lieber nicht in Anspruch. Das haut nicht hin. Ja. Wenn wir so etwas erleben, und ich bin nicht dagegen, dass Gott so etwas dir aufs Herz legt oder aufs Herz legen kann, was in der Bibel steht, steht das nicht falsch. Aber dann ist es etwas sehr Persönliches. Dann hat Gott dir etwas sehr, sehr Persönliches gesagt. Ich hatte es ja schon mal erzählt, ich habe als junger Christ geglaubt, in Anspruch nehmen zu dürfen, dass Gott mir ein Auto schenkt. Weil ich das in einem Buch gelesen habe von Yong Kisho, der hat so geglaubt, ja. Und dann habe ich Gott eine große Liste gemacht, habe alles aufgeschrieben, wie das Auto aussehen soll, Innenausstattung, Farbe, Motorleistung, bla bla bla, alles sollte genauso sein, wie ich es mir vorgestellt habe. Bis hin zur Farbe. Leider hat das nicht geklappt bei mir. Warum, weiß ich nicht. Komischerweise habe ich in meinem Leben mehr Autos geschenkt bekommen als viele andere Leute. Aber erst dann, wo ich nicht mehr dran geglaubt habe. Jedenfalls nicht auf diese Art und Weise. Gott schenkt, Gott gibt, Gott hilft. Aber wenn wir etwas in Anspruch nehmen, was Gott möchte, dass wir in Anspruch nehmen, dann möchte er es uns auch sagen. Und ich glaube, an diesem Punkt kommen wir auf das Eigentliche zu sprechen. Als Gott den Menschen im Paradies geschaffen hat, was wollte er mit denen? Was wollte er mit den Menschen? Schwache, ja zum Teil hirnlose Individuen, bei der erstbesten Gelegenheit fallen sie von ihm ab. Was wollte der mit denen? Er wollte jemanden, den er lieben kann und der ihn liebt. Er wollte zusammen sein mit denen. Kennt ihr dieses Gefühl? Ihr Männer, warum macht ihr so viel Aufwand und Aufriss, um in jungen Jahren oder vielleicht auch etwas später irgend so eine nette, wunderhübsche Person zu bekommen? Hä? Warum macht ihr das? Ihr wollt jemanden, den ihr liebt und der euch liebt, oder? Oder ihr Mädels, ne? Warum macht ihr euch zurecht? Warum lauft ihr nicht rum wie Hund? Hm? Doch aus dem gleichen Grund, oder nicht? Ihr möchtet gerne, dass dort ein junger Mann auf euch aufmerksam wird und euch ganz toll findet. Und das ist ganz normal. Das ist das, was Gott selbst empfindet. Da hat er uns in einem Ebenbild verwandelt. Ja, er möchte das. Er möchte jemanden haben, mit dem er zusammen ist. Er möchte jemanden haben, den er lieben kann und der ihn liebt. Mit dem Risiko, dass der sagt, nö. Passiert euch ja auch manchmal, oder? Dass die Herzangebetete überhaupt kein Interesse an euch hat. Oder derjenige, der super zu euch passen würde, wie ihr denkt. Das ist das, was Gott sich gewünscht hat. Ein Mensch, und deswegen sind wir geschaffen für die Gemeinschaft. Gott wollte keine Anbeter, keine super Typen, die irgendwie einen super Gottesdienst halten und immer die Regeln einhalten und immer alles korrekt und super ist. Also so Gott ist da oben auf seinem Thron und wir sitzen hier unten und lassen uns immer wieder auf die Füße fallen und beten ihn irgendwie an, so wie man sich vielleicht sonst so einen Gottesdienst vielleicht vorstellen mag. Das ist nicht unser Gott. Unser Gott tritt in unsere Mitte. Der steht hier. Der steht einfach da, breitet die Arme aus und sagt, komm, hier bin ich. Ich möchte mit dir zusammen sein. Ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Ich möchte, dass du auf meinem Schoß sitzt oder von mir aus mich umarmst, dass wir beide zusammen sind. Das wünsche ich mir. Ich möchte nicht deine Theorien, deine Vorstellungen, deine Erkenntnisse, die du über mich hast, die sind alle interessant und gut. Klar, alles ist interessant, aber tut mir leid, ich möchte mit dir zusammen sein. Ich sehne mich einfach danach, ja, dass du Zeit mit mir verbringst, dass du da bist, für mich, dass wir beide zusammen gehen können und dass wir beide zusammen ja, die Welt aus den Angeln hebeln. Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass du bei mir bist. So wie wir uns das vielleicht bei unseren Partnern wünschen. Da wünschen wir uns ja auch nicht, dass unser Partner ganz viel weiß über uns und tolle Theorien über unsere Essgewohnheiten hat und über unser Verhalten und keine Ahnung, was auch alles. Alles toll, ja. Die kennt mich oder der kennt mich, aber im Grunde genommen wünscht man sich doch, in den Arm genommen zu werden. Oder? Den anderen zu spüren, dass er da ist. Und das ist eigentlich Gottes verzweifeltes Ruf. Ruf in unsere Welt hinein. Ich stehe hier. Komm doch in mein Herz. Ich sehne mich nach dir. Ich sehne mich nach deiner Gegenwart. Ich will gar keine Entschuldigungen oder Vorbehalte oder sonst irgendwas hören. Ich will einfach nur bei dir sein. Komm, sei mein Kind. Sei mein Kind. Das ist es, was Gott sich eigentlich wünscht. Und alles andere, die Erklärungen, die anderen Dinge, mein Gott, die sind doch gar nicht so wichtig. Was wichtig ist, ist, dass mein Gott in meinem Herzen wohnt und ich bei ihm bin. Danach sehnt er sich. Nur danach. Und das möchte er. Gott möchte dich. Nichts anderes. Und all deine Theorien, die sind super. Aber wenn sie dich daran hindern, in seine Gegenwart zu treten, einfach nur mit ihm zusammen zu sein, dann sind sie nichts wert. Das ist es. Und das ist eigentlich das, was dieser Vers sagt. Dass man Sachen einfach weiß, obwohl man sie nicht beweisen kann. Und jetzt schau mal in dein Herz. Was ist da wirklich drin? Wenn du mal deine ganzen Theorien beiseite legst, was fühlst du dort in deinem Herzen? Sei mal ehrlich. Ist es nicht dieses Gefühl, mein Gott ist da? Ich kann es nicht erklären. Ich kann es nicht. Aber ich weiß, es gibt Gott. Ich weiß es. Oder? Ganz tief in unserem Herzen ist doch diese Gewissheit. Gott ist da. Ich meine, warum kommt ihr sonst hierher, oder? Sonst braucht ihr euch morgens nicht aus dem Bett zu quälen. Ganz tief in unserem Herzen wissen wir das. Und ganz tief in unserem Herzen wissen wir noch etwas mehr. Ich bin sein Kind. Ich bin sein Kind. Das ist es doch, oder? Alles andere ist eigentlich zweitrangig. Wenn Gott mit mir ist, dann ist er mit mir und dann gibt es eigentlich nichts, was dem widerspricht oder dagegen geht. Und das ist es, dass ich weiß, dass es Dinge gibt, die ich nicht erklären kann und ehrlich gesagt auch nicht erklären muss. Sondern ich weiß es einfach. Es ist so. Es ist so. Und das ist im Grunde die biblische Erklärung für Glauben. Ich weiß es einfach. Ich weiß es. Ja? Da können 1000 Wissenschaftler sagen, Gott gibt's nicht. Kann ja sein. Ich kann es nicht erklären, aber in meinem Herzen weiß ich was anderes. Es gibt ihn. Es gibt ihn. Ja? Und da kann man dann wirklich auch, wie es der Thorsten am Anfang gesagt hat, Spott und Hohn und vielleicht sogar Verfolgung erleben. Weil das geschieht ja nicht hier im Ratio, sondern in unserem Herzen. Wenn unser Herz sagt, es gibt Gott, dann gibt es ihn. Dann gibt es ihn wirklich. Und dann kann wirklich die Welt zusammenbrechen. Wir können das nicht leugnen. Wir können es nicht. Es gibt ihn. Er ist da. Und so möchte ich einfach mal an Gottes Stelle heute Morgen sagen, ich stehe hier mit ausgebreiteten Armen. Ich sehne mich nach dir. Ich sehne mich nach dir, nach deinem Leben, nach dir selbst. Komm in meine Arme. Nimm dieses Angebot an. Lass dich einfach mal drücken und von mir in die Arme nehmen. Ich bin für dich. Ich liebe dich. Ich habe alles für dich getan. Komm. Und du wirst sehen, dein Glaube wächst. Und alles das ist gar nicht mehr so schlimm, was uns sonst so fürchterlich kompliziert vorkommt. Amen.